Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Normalerweise mit Oscar und mir, heute nur mit mir. Oscar immer noch im wohlverdienten Urlaub, bevor es dann nächste Saison in der Top 14 mit Clermont weitergeht. Dort wird er natürlich unter anderem auf Montpellier treffen. Das Relegationsspiel, könnt ihr euch denken, zwischen Grenoble und Montpellier. Mal wieder zugunsten des Erstligisten ausgegangen. Dazu natürlich die beiden Viertelfinalspiele, beziehungsweise die Barrage der Top 14 mit Toulon-La Rochelle und Bordeaux-Racing und dem Relegationsspiel bei den Frauen zwischen La Rochelle und Bobigny. Aber dazu später mehr. Vorher eine kleine Information vorweg, ein kleiner Newsblock. Ja, weiß ich nicht mehr, ob das ein Newsblock ist, einfach nur mal wieder. Das Problem, das französische Rugby dann doch, oder der französische Rugby dann doch immer wieder hat, mit etwas vorlauten Vereinspräsidenten. In dem Fall mal wieder Jacques Lorenzetti, der Schweizer Radio-Milliardär, der sich ein wenig im Ton vergriffen hat, muss man sagen, in einem Interview mit Rupi Rama und Midi Olympique, der unter anderem auf die Frage, wie er denn seinen Star-Rekruten Joshua Tuisova gesehen hätte diese Saison, geantwortet hat, eine Vollkatastrophe. Er hat diese Saison nichts gebracht, ein absoluter Fehleinkauf. Ja, hat sich in der WM auch schwer verletzt, hat diese Saison wie viele Spiele gemacht? 2, 3, ist vielleicht nicht unbedingt eine Sache, wo man sagt, naja, ne? Die rationale Antwort wäre gewesen, ja, braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber gut, ja, dann immer so eine Sache. Ne? Auch über Sia Colisi hat er für das Relegationsspiel wenig positive Worte gefunden. Er wäre blass und durchsichtig gewesen und hätte nicht das gebracht, was andere Spieler, andere Vorgänger gebracht hätten, nämlich eine konstante Leistung in der dritten Reihe. Man sei ja schließlich gewohnt, dass dort sportliche Giganten die Fahne hochhalten würden für Racing und niemals aufgeben würden, ständig kämpfen würden. Man hätte da ja in der Vergangenheit so Monster gehabt wie Wenceslas Loré, falls sich noch jemand an den erinnert. War ein französischer Nationalspieler gewesen. Ne? Aber du denkst, naja, also wirklich der Typ, der bei der WM in der Pressekonferenz, also nicht bei der letzten WM, aber davor, bei der Pressekonferenz jede Frage mit I am Groot beantwortet hat, ist der Mann, den ihr wirklich für besser haltet als Sia Colisi? Wirklich? Wirklich? Verzeiht mir meine Skepsis, aber ich möchte Wenceslas Loré auch nicht kleinreden. Aber es ist kein Spieler, den ich vermisse. Niemand, wo man sagt, also, dass der nicht mehr spielt, boah, das ist schon echt schade. Aber gut, vielleicht lasse ich mich hier auch von Namen ein wenig blenden, wer weiß das schon. Aber ist schon eine spannende Aussage. Ich verstehe auch immer nicht, was es bringen soll, seine Spieler so öffentlich zu kritisieren. Was glaubt er, was er damit erreicht? Die Saison ist vorbei. So, es bringt auch nichts, hier Colisi zu sagen, boah, man hat da auch noch gesagt, er sei ja schließlich auch dick geworden über die Six Nations Pause und das habe ihm nicht gut getan. Wirklich, warum beurteilst du als nicht mal mehr Präsident diese ganze Sache und nicht dein SNC-Coach? Muss man nicht verstehen, oder? Aber na gut. Sei es drum. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Relegationsspiel an, wenn wir zum Sportlichen kommen. Es gibt sicherlich noch viel mehr, über das man reden kann. Es gibt ja dann doch immer eine ganze Menge an News. Aber für den Moment würde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Zweifelsfall ja immer noch nachliefern. Aber Relegationsspiel. Grenoble-Montpellier. Grenoble das zweite Mal in Folge in der Relegation gescheitert. Im vergangenen Jahr an Perpignan haushoch. Dieses Mal echt knapp gegen Montpellier. Wir erinnern uns Grenoble mit 12 Punkten Rückstand in die Saison gestartet. Ja, haben davon einige zurückbekommen, wir haben es schon oft gesagt. Aber eben auch mit einem Budgetunterschied zwischen 13 Millionen in Grenoble und 30 Millionen in Montpellier. Das ist schon nicht signifikant. Und 18:20 vielleicht am Ende ist es ausgegangen. Und man muss schon sagen, ja, mit Montpellier definitiv physisch überlegen. Keine Frage, das ist Montpelliers Spiel. Das ist das, was sie historisch machen. Viele Teams vom Mittelmeer, muss man sagen, ob es nur Toulon, Montpellier, Béziers sind, Perpignan eigentlich auch. Teams, die sich lange über, gerade übers Gedränge und über Dominanz und über Dampfwalzen Rugby definiert haben. Weil ich ja sagen muss, gerade Perpignan hat sich ja davon sehr wegentwickelt. Die sind ja mittlerweile ein richtig spielstarkes Team. Montpellier eher weniger. Hatten in dem Spiel gegen Grenoble definitiv mehr Coaches an der Seitenlinie, als sie auf dem Feld Pässe am Stück geschafft haben. Das war schon sportlich echt wenig, was Montpellier da geleistet hat. Der erste Versuch von Ben Lamb, auch eine Stolper-Agie. Es ist eigentlich, ja, so ein Kick und irgendwie verstolpern da drei Verteidiger von Grenoble den Ball und Ben Lamb zwischendurch verstolpert zwischendurch auch nochmal und kann dann aber ablegen am Ende. Und ja, das sind 7 Punkte und ja, den darfst du so nicht kassieren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, boah, hat Montpellier den richtig gut rausgespielt. Haben sie nicht. Das, was sie tatsächlich geschafft haben, ist, glaube ich, ich habe selten ein Spiel gesehen, in dem die öffentliche Meinung so eindeutig für und vor, oder in dem Fall vor allem gegen jemanden war. Grenoble weiß ich gar nicht, ob es so ein populäres Team ist, aber Montpellier ist, glaube ich, ein Verein gewesen im vergangenen Jahr, aber auch davor, der so universell gehasst ist oder verhasst ist. Und das ist schon beeindruckend. Ich meine, es ist nicht überraschend. Ich meine, wir reden von einem Verein und ihr kennt meine Meinung zu Montpellier. Ihr kennt sie. Aber wir reden von einem Verein, dessen Eigentümer selbst für einen James-Bond-Film zu klischeehaft wäre. Und einem Team von Schergen, die mehr kriminelle Verurteilungen haben als das durchschnittliche mexikanische Drogenkartell. Übrigens an dieser Stelle ist Diotok für die nächsten 2 Jahre ist offiziell. Herzliche Grüße. Auch wenn ich nicht weiß, ob die Verurteilung in dem Fall offiziell ist. Allerdings die von Mohamed Awas schon. Der ja auch seit einer Weile offiziell ist. Der dann auch immer nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Mohamed Awas, für die, die sich nicht erinnern, wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Auch das sicherlich keine, ich wollte gerade sagen, keine Seltenheit im Rugby. Ist es auch nicht, muss man in Fairness sagen. Es gibt immer mal wieder Fälle. Ich würde auch nicht sagen, dass es mehr sind als im Fußball. Das überhaupt nicht. Es steckt im Rugby aber deutlich mehr Öffentlichkeit drin, muss man sagen. Also das, was man im Fußball schon viel mehr mitbekommt, ist, dass sich dann sehr viel schneller Anwälte einschalten, dass da sehr viel schneller Medienrechtler einfach aktiv sind. Und es natürlich dadurch, dass es ein größerer Sport ist, global gesehen, aber natürlich auch andere, nicht nur Möglichkeiten, aber auch andere Abhängigkeiten gibt, gerade von der Presse. Da exklusiv zu bleiben, ne, das ist, weil ich meine, das Ding ist, wenn du die Dorfzeitung in, bleiben wir mal in der Bonne, weil wir den Fall auch vor Ort hatten und ich sowohl die Betroffene, den Betroffenen, Schläger, Saya Fiketoa und seine Opfer, also seine Frau und Schwiegertochter, als auch die Journalisten persönlich kenne, die darüber nicht berichtet haben, wenn wir da mal bleiben, ne, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber Jerome Boateng, wobei hinkt eigentlich nicht, aber da an FC Bayern ranzukommen, ist schwierig. Der FC Bayern hat es nicht nötig, dass, ich weiß nicht, das Münchner Abendblatt über irgendwas berichtet. Das Münchner Abendblatt ist davon abhängig, dass sie an die Insider-News vom FC Bayern rankommen. Und da werden sie sich natürlich zweimal überlegen, ob sie jetzt was Kritisches schreiben. Na Bonne, hast du das nicht? Ah, eine Kleinstadt ist halt einfach so. Wir reden hier von offenen Geheimnissen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber natürlich auch, es gibt nur den Landependant. Na, der Verein ist genauso abhängig davon, dass die Zeitung über sie berichtet, wie die Zeitung davon abhängig ist, dass sie über den Verein berichten. Weil auch da müssen wir ehrlich sein, sonst kauft niemand mehr die Zeitung. Auf der anderen Seite, wenn die Zeitung nicht mehr über den Verein berichtet, fällt eine ganze Menge Öffentlichkeit weg, weil das nun mal das Blatt ist, das alle lesen. Und da kannst du es dir als Journalist schon erlauben. Was heißt schon erlauben? Es ist auch deine Pflicht, über diese Fälle zu berichten. Und das enttäuscht mich viel mehr, dass es in solchen Situationen nicht geschieht. Muss ich jetzt auch an der Stelle einfach sagen, vielleicht auch aus persönlicher Involvierung, aber das ist dann schon, fand ich schon enttäuschend. Aber ich finde es natürlich genauso enttäuschend, dass, man, das sind ja keine Ausnahmen. Wir reden über Spieler, die in die Saison drei Vereine gefunden haben. Möchte jetzt nicht zwangsläufig Namen nennen. Sagen wir es mal so, sie haben nicht in Toulouse gespielt, dafür in Agen und Soyons-Angoulême. Es enttäuscht mich dann schon wieder, dass, ich meine, gerade bei einem Mohamed Awas, bei dem wir wie öffentliches Videomaterial hatten, was er so angestellt hat. Und das war schwer anzuschauen. Man hätte es vermutlich gar nicht erst anschauen sollen, aber wenn du weißt, das ist das, was er in der Öffentlichkeit macht, willst du auch gar nicht erst wissen, was er im Privaten macht. Und es gibt eine rechtskräftige Verurteilung. Und Clermont, das muss man ja in aller Fairness sagen, und es ist traurig, dass man das lobend hervorheben muss, aber sind einer von zwei Vereinen, die entschieden haben, nee, so ein Spieler hat bei uns keinen Platz. Toulouse, die anderen, die sich gegen einen entsprechenden Spieler entschieden haben. Aber dann sagt Montpellier, ach naja, also wenn Clermont doch nicht will, dann würden wir ihn auch zurücknehmen. Und Biarritz sagt, naja, also wir würden ihn auch nehmen. Und das waren nicht die einzigen beiden Interessenten. Und das ist der Teil, den ich immer wieder schockierend finde, dass ein Spieler, weißt du, zweite Chancen schön und gut. Man kann im Leben massiv Scheiße bauen und das sollte einen nicht für alle Zeit verdammen. Wenn man seinen Teil macht und öffentlich seinen Fehler eingesteht und Buße tut und Konsequenzen zieht, denke ich nicht, dass es so schlimm, wie es alles ist, ist es nichts, wovon man nicht zurückkommen können sollte. Aber da kam ja nichts. Kein Schuldeingeständnis, keine Bitte um Entschuldigung, keine Buße, kein Aggressionstraining, kein gar nichts. Und das wird dann einfach, ja, machen wir. Und ich weiß, ich habe viel auf Biarritz rumgehackt in den vergangenen Jahren, weil es auch immer wieder Spaß macht, aber da muss man auch die Fans von Biarritz lobend hervorheben, dass er in dieser Saison konsequent ausgebuht wurde. Auch nicht selbstverständlich, aber naja. Ja, es war schon beeindruckend, dass ein Verein wie Montpellier es dann doch schafft, selbst eine gespaltene Gesellschaft wie die französische nochmal so zu einen. Das war schön zu sehen. Am Ende ein Ergebnis, mit dem Montpellier natürlich leben kann. Sie haben gewonnen, wenn auch ja knapp und haarscharf. Grenoble, wenn auch physisch unterlegen waren, nicht spielerisch unterlegen. Da hat sehr viel funktioniert, muss man sagen. Und das war schon insgesamt eine sehr, sehr solide Leistung. Und sie werden sich wirklich ärgern, dass sie da in der 75. Minute noch diesen harschen Penalty kurz vor eigener Linie kassiert haben, den Louis Carbonell dann zum 20:18 transformiert hat. Das ist echt bitter. Sie hätten es nicht gewinnen können, nicht gewinnen sollen. Montpellier, das ist schon enttäuschend. Man muss natürlich darüber hinaus sich auch fragen, was das für die Zukunft der Relegation bedeutet. Natürlich ist es so, dass die Relegation eingeführt wurde, um den Verein, den Erstligaverein, die Türen offen zu halten, den Klassenerhalt zu vereinfachen. Und man hat sich vielleicht von den ersten Ergebnissen ein bisschen täuschen lassen. Grenoble, in den ersten beiden Relegationsspielen schon involviert gewesen, haben im ersten Spiel gegen Oyonnax gewonnen, die Vorletzter geworden sind, Agen Letzter, im Jahr darauf in Brive verloren. Und dann gab es das ja berüchtigte 6-6 zwischen Bayonne und Biarritz, beziehungsweise Biarritz-Bayonne. Was immer noch ein, versteht mich nicht falsch, eines der großartigsten Rugby-Spiele des letzten Jahrzehnts ist. Ich nicht mal, es war ja nicht mal letztes Jahrzehnt, fühlt sich aber so an. Und seitdem jetzt dann eben die beiden Siege von Perpignan in Mont-de-Marsan, in Grenoble und jetzt dann eben der Sieg von Montpellier in Grenoble. Und es ist, ja, es ist das, was angekündigt und was gewollt war, nämlich dass die Erstligavereine ein bisschen mehr Planungssicherheit haben, ein bisschen bessere Chancen haben, sich in der ersten Liga zu halten. Von daher erfüllt es das, wofür es eingeführt wurde. Aber es ist natürlich schon als Fan, als Neutraler enttäuschend, weil man natürlich schon lieber mehr Aufsteiger hätte, muss ich persönlich sagen. Fände ich schon schöner und ich glaube, das sehen viele Fans durchaus ähnlich, dass man da ein bisschen mehr Wandel sich wünschen würde. Und den Wandel führt Montpellier dann doch intern noch durch, nachdem es hieß, Patrice Collazot wird seine Stelle in jedem Fall halten und seine Co-Trainer wären die Bauernopfer. Das hat sich geändert. Montag früh nach dem Relegationsspiel am Sonntag wurden alle nochmal einberufen und es wurde bekannt gegeben, dass sowohl Patrice Collazot als auch Vincent Etcheteau und Christian Labi von ihren Rollen entlassen werden. Stattdessen wird, und das muss ich ganz offen sagen, ist eine sehr positive Entscheidung, Joan Codulot, der aktuelle Leiter der Akademie, der sportliche Leiter sein, der Cheftrainer oder der nominelle Cheftrainer. Dazu wird Vereinslegende Benoît Payorg den Angriffscoach machen, Geoffrey Doumerou, der ehemalige ja, Dreiviertelspieler von Frankreich, La Rochelle, über den Philippe Saint-André ja mal gesagt hat, der Mann ist so gut, der könnte auch für die All Blacks spielen. Was danach dann in der Folge, das tut mir fast leid für ihn, ein sehr großer Running Gag geworden ist, wird Verteidigungstrainer sein. Benson Stanley, unter anderem lange in Clermont aktiv gewesen, wird weiter Ruck- und Kontaktcoach sein. Antoine Battu, Sturm- und Gassencoach und Jeremy Valls und Didier Bess, die beiden Zweitligameister mit Montpellier von 2003, werden Kicktrainer und Gedrängetrainer. Insgesamt muss ich sagen, ist das, und das tue ich selten Montpellier mal wirklich loben, weil das sind schöne Nominierungen von Leuten, die es definitiv verdient haben, die einen sehr hohen Identifikationsfaktor mit dem Verein haben, eine Sache, die Montpellier ja wirklich oft fehlt. Eher ein Verein, der absolut als Retortenclub verschrien ist und die vielleicht auch, oder dieser neue Trainerstab, der jetzt den Spielern das nötige Maß an Identifikation mit dem Verein bieten können, was vorher vielleicht gefehlt hat. Und das ist ein echt positiver Schritt. Oscar hat ja über seine Einschätzung von seinem Ex-Trainer Patrice Collazot in diesem Podcast ja auch schon abgegeben. Und die Abdankung eben dessens durchaus empfohlen. möchte ihm da jetzt auch keine Worte in den Mund legen. Könnt aber gerne die vergangenen Folgen nochmal nachhören. Dort gibt er seine Meinung selber nochmal zum Besten. An dieser Stelle schöne Grüße. Der Wunsch ist, dem Wunsch wurde nachgekommen. Ah ja, es ist, an anderer Stelle muss man natürlich auch sagen, dass die Coaches nicht begeistert waren. Christian Labi war, glaube ich, nicht überrascht. Muss aber auch ganz offen sagen, dass ich mir jetzt noch nicht direkt schreiben wollte. Ich glaube, der hat erstmal genug am Hut. Aber mal schauen, in diesen Tagen vielleicht mal. Aber ja, es war ja ursprünglich sowieso eine Sache, wo er sagen wollte, wollte sich ein Jahr Auszeit nehmen, hat er jetzt dann nicht ganz gemacht, weil ich glaube, Montpellier hat dann gut genug bezahlt, dass es dann doch nochmal anders, dass sich doch nochmal anders entschieden hat. Aber der wird auch schnell genug wieder einen eigenen Job finden. Als Cheftrainer hoffentlich. Vincent Etcheteau hat die Sache weniger sportlich genommen. und den Weg der Spieler zum Präsidenten als Putsch bezeichnet, der eigentlich in dieser Form inakzeptabel sei. Weiß ich nicht, würde ich ein bisschen anders sehen. Aber gut, dass er natürlich seine eigene Position im Hinterkopf behält, finde ich jetzt auch nicht grandios überraschend. Ist rum, ne? Aber ja, so weit zu gehen, dass es ein Putsch ist, das würde ich vielleicht nicht. Mal schauen, wie es da weitergeht. In jedem Fall, die ersten großen Namen wurden verkündet. Neben Stuart Hogg und Mohamed Awas noch Matt Ashtamway, der wirklich herausragende Flügelspieler von Bordeaux. Muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Wie es da weitergeht, in jedem Fall bis jetzt ein absolut hochkarätiges Recruitment von Montpellier. Ob es dann am Ende den gewünschten Erfolg bringt, das müssen wir natürlich abwarten. Kommen wir zu den Relegationsspielen, zu den Barrage-Spielen. Zwei Spiele, die überraschenderweise beide nicht knapp waren. Das eine trotzdem noch ein kleines bisschen mehr als das andere. Fangen wir mal mit dem noch weniger knappen an, mit dem in aller Fairness auch erwarteten Ergebnis. Bordeaux gewinnt am Sonntag 31-17 gegen Racing und sichert sich damit das Halbfinale im fast eigenen Stadion. Man wird die Halbfinalspiele ja in Bordeaux spielen, von daher ist das dann auch in der Form nicht groß überraschend, dass sie da ein mehr oder weniger Heimspiel haben werden. Aber es war auch erwartet, dass sie gegen Racing gewinnen. Zumindest von meiner Seite habe ich mit nichts anderem gerechnet. Racing schwächen seit einer Weile Bordeaux, haben trotz der saisonbeendenden Verletzung von Mathieu Jalibert einen fantastischen Kader. Racing haben unter anderem noch Nolan Le Garec verloren an die Verletzungs- oder an die Krankenwarte. Von daher war das jetzt für mich alles nicht so groß überraschend. Dass Toulon am Ende 29-34 gegen La Rochelle verliert, war für mich schon eine mittelschwere Überraschung. Das Ergebnis auch nicht ganz repräsentativ für das Spiel. Erst ganz kurz vor Schluss hat Toulon den ersten Versuch gelegt. Vorher nicht auch nur in die Nähe des Malfeld, naja, doch in die Nähe schon, aber nicht ins Malfeld von La Rochelle gekommen. Das war schon defensiv eine echt solide Leistung von La Rochelle. Dazu die beste Offensivleistung, die sie auswärts in diesem Jahr hatten. 4 Versuche haben sie ansonsten nur bei dem 31-31 gegen Toulouse gelegt. Das war offensiv die beste Auswärtsleistung der Saison. Fand ich jetzt schon überraschend, dass Toulon so einbricht. Hatte ich schon deutlich stärker gesehen. La Rochelle damit im Halbfinale gegen Toulouse. Sicherlich immer noch Außenseiter. Rückspiel des Finals des letzten Jahres. Ob das jetzt von La Rochelle schon das große Comeback ist, muss man sicherlich abwarten. Aber gegen Toulouse sind sie in jedem Fall sicherlich Außenseiter. Freitagabend. Ich denke, beide Halbfinalspiele müsste man wieder auf TV5 gucken können. Schaut aber gerne mal ins Programm, aber prinzipiell müsste man dort beide gucken können. Ich muss mal schauen. Ich bin beruflich unterwegs und hoffe, dass ich WLAN haben werde, um die Spiele zu gucken. Aber das müssen wir mal rausfinden. Ansonsten verbringe ich dann hier Sonntag im Real Life. Mal schauen. Stade Français gegen Bordeaux am Samstag um 21 Uhr. Übrigens kurz nochmal, ich weiß nicht, ob ich die Uhrzeit dazu gesagt habe, 20.15 Uhr für das Freitagabendspiel. Eine für uns sehr schöne Zeit in Frankreich, etwas ungewöhnlich. Ich vermute mal, dass das EM-Gründe haben wird anscheinend. Ich weiß es nicht ganz genau. Verfolge ich persönlich ja nicht. Von daher kann ich nicht wirklich sagen, was am Freitag für Spiele sind, die dort einen Einfluss haben könnten oder zu welchen Zeiten die angekickt werden. Muss man nehmen, wie es ist. Für uns ist es ja ohnehin schöner als 21 Uhr, von daher werde ich mich da auch nicht beschweren. Stade Français gegen Bordeaux, muss man leider auch sagen, dass Stade Français die Favoriten sein dürften.
das gegen ersatzgeschwächte ja, nicht ganz Gäste. Ja, Gäste sowieso nicht bei einem Spiel auf neutralem Boden, aber fast Gastgeber aus Bordeaux. In Bordeaux muss man natürlich mal gucken. Natürlich sind es das France die Favoriten. Keine Frage. Auf der anderen Seite, wer weiß, was es mit Bordeaux macht, im heimischen Stadion dieses Halbfinale zu spielen. Ansonsten, wo wir schon bei La Rochelle waren und überraschenden Ergebnissen, die gab es leider nicht. Haben das Relegationsspiel vor knapp 4000 Fans im Marcel de Flandre gegen Bobigny leider verloren, 6:26. Das heißt, wir sehen in diesem Jahr leider keine Aufsteiger aus der zweiten Liga in die erste oder Aufsteigerinnen aus der zweiten Liga in die erste. Bobigny hält ja relativ unverdient die Klasse, muss man sagen. Nichts gegen Bobigny, überhaupt nicht. Ein toller Verein, die echt gute Arbeit machen, gerade im Jugendbereich. Aber es, das, was sie in diesem Jahr gezeigt haben, war schon echt natürlich besser als Stade Français, natürlich. Oder auch Lens, aber das war schon wenig. Das war schon wenig. Auf der anderen Seite werden wir im nächsten Jahr eine echt spannende Zweitligasaison haben mit Toulon-Provence-Métropole, die sich dem RCT immer weiter annähern. Mit La Rochelle, mit Bobigny, mit Lens, mit Perpignan, mit Brive, die auch überraschend gut waren als Aufsteigerinnen aus der dritten Liga. Werden bestimmt den Valkyren natürlich, werden bestimmt 6-7 Teams haben, die um die 4 ersten Plätze spielen, und das ist für die zweite Liga eine fantastische Neuigkeit. Das gab es in den letzten Jahren in der Form nicht wirklich. Von daher bin ich da sehr positiv gestimmt, was das angeht, aber natürlich hätte ich mir Aufsteigerinnen gewünscht. Aber sei es drum. Nächste Woche sind wir dann wieder vollzählig, meine ich. Dann natürlich mit den Halbfinalspielen. Ich freue mich in jedem Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir gerne eine E-Mail unter info@bleublancrugby.de oder natürlich auf Instagram eine Nachricht. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne. Wenn ihr Themenvorschläge oder Wünsche habt oder Dinge, die ihr gerne hättet, die wir näher besprechen, dann machen wir das auch immer gerne. Schreibt uns da auch einfach gerne eine Nachricht oder eine E-Mail. Und ansonsten würde ich sagen, genießt das Rugby-Wochenende, das Ovale. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren. In seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.